Hallo zusammen. Zunächst einmal
Im Hauptteil
mich
dieser
sehr, dass
Sendung
ich eingeladen
geht es
habe.
um
Vielen Dank
FLTQ-Gefangene und
in
Knast.
einer Zeit, in der die Kanäle
Und
auch
ihr
ein
werdet
bisschen
jetzt eine Aufnahme von einem
sehr
Vortrag
gestört
hören,
sind, ist es sehr
der am
wichtig,
Tattoo
wenn ich
Circus
hier bin, von so
Anfang
einem
September
Checkpoint,
aufgenommen worden
dass das
ist, wo
zusammen
eine
verlangte, neue
Aktivistin aus
Kanäle
der
zu öffnen,
Türkei
zu
erzählt
öffnen.
hat. Wir werden nur die
Zunächst
deutsche
einmal werde
Übersetzung
ich eine
davon
Einleitung machen
senden.
über generell die Situation in den Knästen.
Und ich
Danach
hoffe,
werde ich
ihr
übergehen zu
könnt
der
einiges
Situation, die
daraus
sich
holen.
geändert hat seit dem Krieg in Syrien seit 2008, weil das zu spezifischen Änderungen geführt hat. Und somit hat sich auch die Situation von der LGBTQ-Bewegung in der Türkei verändert auf Innenpolitik und damit auch die Situation für LGBTQ-Personen im Knast. Eigentlich ist die Situation oder der pathologische Charakter von Knästen überall gleich. Es geht darum, Gewalt zu kreieren und damit auch die eigene Gewalt zu reproduzieren. Und das ist nicht unterschiedlich als an anderen Orten der Welt. Es gibt aber einige wichtige Punkte und einige wichtige Ereignisse, die zu großen Veränderungen in türkischen Knästen geführt haben. Darauf werde ich eingehen, anhand von Zahlen. Eigentlich sind Zahlen nicht so wichtig, aber in dieser Situation denke ich, dass es wichtig ist, um zu begreifen, was für Veränderungen passieren. Im Jahre 1919 waren in türkischen Knästen 35.000 Personen gefangen. Zwischen den Jahren 1950 bis 2005, also eine riesen Zeitspanne, gab es 50.000 Personen, die inhaftiert waren. Und anzumerken bleibt, dass in dieser Zeitspanne mehrere Militärputsche stattgefunden haben, bei denen Tausende von Personen festgenommen wurden. Und wenn wir jetzt zu 2018 kommen, dann gibt es 2018 248.000 Personen, die im Knast sind. Wenn wir jetzt sehen, wie stark dass die Zahl der Gefangenen zugenommen hat, dann ist es offensichtlich, dass dies bewusst geplant wurde. Und das heißt, dass es gewisse Entscheidungen gab, die zu diesem Punkt geführt haben. Im Jahre 2000 kam die AKP an die Regierung. Damals gab es 49.000 Gefangene und jetzt sind es fünfmal so viele, 250.000 Personen. Ein Punkt, der sich geändert hat, ist, dass die Knäste sich in große Knastkomplexe gewandelt haben. Das heißt, ganz viele kleinere Knäste wurden geschlossen. Es gab zuvor 633 Knäste in der Türkei und jetzt gibt es 385 Knäste. Das sind aber Riesenkomplexe mit Riesenkapazitäten. Der Punkt, dass es anstelle von kleinen Knästen nun riesen zentralisierte Komplexe gibt, hat zu vielen Veränderungen geführt und auf diese möchte ich näher eingehen. Zunächst einmal sind die großen Komplexe völlig abseits gelegen, also sie liegen 70, 80 Kilometer außerhalb der Städte, völlig isoliert. Das heißt, wenn man drin gefangen ist, dann hört man keine Geräusche von außen, man hört keine Stimmen, es ist schwierig, Besucher zu empfangen. Wohingegen die kleineren Knäste sehr zentral in der Stadt gelegen oder vielleicht in kleinen Quartieren gelegen waren. Das heißt, man konnte Stimmen hören von Menschen, von Kindern, die draußen spielten und so weiter. In den kleineren lokalen und regionalen Gefängnissen war es so, dass man in der Nähe vom eigenen Wohnort war. Das heißt, man konnte rege Besuch empfangen, die Familie oder die Freunde konnten einen schneller und einfacher besuchen. Jetzt ist es so, dass man sehr abgelegen ist. Das führt einerseits dazu, dass es schwierig ist, dass Angehörige und Freunde bis dorthin kommen, um einen zu besuchen. Es führt aber auch dazu, dass es schwieriger ist, mit der Anwältin oder mit dem Anwalt Kontakt aufzunehmen und sich zu treffen. Weil man muss den Anwälten ein extra Geld zahlen für den Weg, den sie auf sich machen müssen, um einen zu besuchen. Das heißt, Menschen, die über nicht viel Geld verfügen, schwierig. Also, es ist auch so, dass in diesen großen Komplexen, die sind wie eine Stadt aufgebaut. Das heißt, dass das Gefängnispersonal, das wohnt auch in diesem Gebiet. Es gibt Shoppingzentren in diesem Gebiet. Es gibt Wohnungen für das Personal, das im Knast arbeitet, für die Wärter, Wärterinnen zum Beispiel. Und es gibt sogar Schulen für die Kinder des Knastpersonals. Das heißt, das ganze Leben spielt sich innerhalb dieses Knastkomplexes ab. Was einerseits dazu führt, dass dieser Knast eine völlig isolierte Parallelgesellschaft ist, die völlig abseits gelegen von der restlichen Welt ist. Es führt aber auch dazu, dass, dass die Rollen der verschiedenen Personen zementiert werden. Also dass Wärterinnen sich wirklich psychisch auch manifestieren in dieser Rolle als Wärter und Gefangene sich manifestieren in dieser Rolle als Gefangene. Früher war es so, dass in diesen kleinen Knästen gab es auch viele persönliche Kontakte. Zum Beispiel konnte es sein, dass jemand, der gefangen im Knast ist, ein Lehrer von diesem Dorf ist und dass das Knastpersonal zum Beispiel ein Kind hat, das in die Schule dieses Lehrers ging, oder dass man sich durch die Nachbarschaft gekannt hat persönlich, dass man sich gegrüßt hat auf der Straße. Das heißt, es gab eher so regionale Beziehungen. Und jetzt sind es wirklich ganz klare Rollenverteilungen, die eigentlich durch diese Organisationsstruktur zementiert werden, Gefangener und Wärter. Eine Eigenheit von Knästen ist auch, dass alle Menschen, die gefangen sind, gleich gemacht werden, dass alle als Gefangene bezeichnet werden, als wäre das eine einheitliche Masse von Menschen, die nicht über eine eigene Identität verfügen. Und wenn der Staat von Gefangenen spricht, dann ist damit eine bestimmte Person von Menschen gemeint, nämlich männlich, muslimisch, sunnitisch, heterosexuell und cisgender. Das heißt, das wird mit diesem Begriff assoziiert. Und alle Menschen, die beispielsweise Frauen sind, disabled sind, die transgender sind, die sind nicht enthalten und die werden auch nicht wahrgenommen. Bevor ich auf die spezifische Situation von LGBTQ-Personen im Knast eingehe, möchte ich zunächst auf die Situation draußen eingehen. Also wie ist eigentlich das Leben, wie gestaltet sich die Situation draußen in der Türkei als LGBTQ-Person? Und erst danach werde ich über die Situation drin in den Knästen berichten. 2008 hat sich vieles geändert in der Türkei. Es kam zur ökonomischen Krise. Vor allem bedingt durch den Krieg in Syrien, aber auch als Folge der Gezi-Park-Proteste und insgesamt gab es auch einen starken Wachstum an Rechtspopulismus in dieser Zeit. Wenn ich mich frage, was hatte ich als Aktivistin für Werkzeuge in meiner Aktivistinnentasche, die ich verwenden konnte, dann waren das zuvor Dinge wie zum Beispiel Flyer verteilen, Workshops organisieren, Pressekonferenz führen, Kundgebungen organisieren, Kurse geben und so weiter. Und wenn wir jetzt schauen, was wir an diesen Werkzeugen jetzt noch brauchen können, so ist es keines, weil alle wurden illegalisiert. Also alles, was ich jetzt aufgezählt habe, das ist nicht mehr möglich, weil es illegal ist. Diese Werkzeuge oder dieser Aktivismus wurde verboten mit dem Vorwand, die Zivilgesellschaft zu schützen. Muss auch angemerkt werden, dass immer noch Ausnahmezustand in der Türkei ist, seit fast 3 Jahren. Und infolgedessen sind all diese Aktivismen verboten. Aber interessanterweise war es auch vor dem Ausnahmezustand so, dass wir bei Kundgebungen immer wieder Gefahrensituationen ausgesetzt waren und dass die Bullen fanden, ja, passt, mach diese Kundgebung nicht, weil wir können nicht gewährleisten, dass ihr nicht in Gefahr gebracht werdet, oder mach diese Pressekonferenz nicht, wir können nicht ausschließen, dass ihr angegriffen werdet. Das heißt, eigentlich wissen wir, um welche Personen Gefahren ausgesetzt sind. Also es geht nicht um den Schutz der Zivilgesellschaft, die gefährdet wäre, sondern es geht darum, dass wir gefährdet sind. Es gab zum Beispiel ein Dokument, das aufgetaucht ist, in dem der IS deklarierte, dass er eine Pressekonferenz von Chaos Gele angreifen wird. Und dieses Dokument war in Händen der Regierung. Und es ist dann auch zu Chaos Gele gelangt und zum Beispiel wusste die Regierung darüber, hat aber nichts dergleichen getan. Also hat weder Chaos Gele informiert noch irgendeine Art von Polizeischutz oder so gewährleistet. Es gab verschiedene politische Entscheide und Änderungen, die Situation bis hierhin gebracht haben, die Situation für uns gefährlicher gemacht haben. Allen voran geht es darum, dass sich die Macht um einen bestimmten Menschen, also um einen bestimmten Mann konzentriert, der all diese Entscheide trägt und vorantreibt und die Situation Tag für Tag schwieriger macht. Das heißt, jegliche strukturellen Schutzsicherheiten, die vorhanden sein könnten, damit wir Aktivismus betreiben können, die sind nicht mehr da. Der wachsende Rechtspopulismus hat auch dazu geführt, dass Willkür betrieben wird, also dass Entscheide völlig willkürlich von einzelnen Personen umgesetzt werden können. So ist es beispielsweise so, dass in jedem anderen Knast, dass in jedem Knast eine bestimmte Person, die die Verantwortung trägt, völlig willkürliche Entscheide umsetzen kann, die sich unterscheiden vielleicht von einer anderen Knastsituation. Das heißt, draußen sind die, unsere Möglichkeiten des Aktivismus mittlerweile sehr begrenzt und genauso hat sich auch die Situation für LGBTQ-Menschen im Knast verschlechtert und verändert. Vorab eine Information, ich spreche LGBTQ-Menschen im Knast, aber ich muss anmerken, dass diejenigen Menschen, mit denen wir vor allem in Kontakt stehen als Organisation, das sind einerseits Transfrauen und homosexuelle Männer, weil die restlichen Personen oft versuchen, sich irgendwie zu kaschieren innerhalb diesen Knästen und sich versuchen zu verstecken und nicht mit uns oder weniger mit uns in Kontakt treten.
I see the mountains, they roll like tidal waves across the horizon. The rain cascades down like lava, it consumes everything on its journey to the bottom. From the window, I hear the aching, groaning wind, it forces its way through the cracks onto my skin. I long to climb out, to be swept up in its wrath, but I can't break through the bars that keep me in. There's nothing I want more than to sleep under the night sky, hear the animals as they go about their lives, feel the fire warm my body, feel the mud under my toes. But tonight this cell keeps me in. The trees form a secret green embrace, their arms beckoning to swallow me whole. I want to climb over these rooftops and over these fences and escape to the places none of these gods would go. Cause there's nothing I won't know but to sleep under the night sky, hear the animals as they go about their lives, feel the fire warm my body, feel the mud under my toes. But tonight this cell keeps me enclosed. Myself for the future, when instead of 1 month I could be here for years. Would I lose hope? Would I take my life? Or would we find a way to break ourselves out of here? Cause there's nothing I want more than to sleep under the night sky, the animals as they go about their lives. Feel the fire warm my body, feel the mud under my toes. But tonight this hell keeps me enclosed. For if we don't have our freedom, if we are captured by their iron hands, then the vision for fire, it burns so much more bright. There's no justice in this system, a bigger cage is still a prison. Well, I hope that somewhere, someone breaks free tonight.
Bei den erstgenannten Personen, die ich genannt habe, ist es so, dass ein persönlicher Austausch stattfindet. Sie besuchen und dass sie zum Beispiel auch dem Knast gegenüber deklarieren, dass sie mit uns in Verbindung stehen, trans beispielsweise. Und bei den anderen Personen ist es so, dass sie, wie gesagt, oft nicht deklarieren, dass sie zum Beispiel lesbisch sind, auch nicht möchten, dass eine queere Organisation mit ihnen in Kontakt tritt, damit das, weil sie nicht möchten, dass das rauskommt und dass dann das Gefängnispersonal weiß. Das heißt, die Kommunikation ist dann anders, ist viel mehr über Briefe, die wir über eine andere Organisation, eine sogenannte Kleiderbörse, auch finden. Es ist so, dass es im türkischen Zivilgesetzbuch einen Artikel gibt, den Artikel 40 über Transpersonen, wo festgehalten ist, dass eine Person als trans anerkannt werden kann unter bestimmten Bedingungen von Seite des Staates. Das sind Bedingungen wie zum Beispiel, dass ein Mindestalter von 18 Jahren vorliegen muss oder dass die Person entweder ledig oder dann geschieden sein muss. Und ganz wichtig, es sind auch solche Auflagen, wie zum Beispiel eine Transfrau muss Brüste haben oder ein Transmann muss eine Mastektomie gehabt haben und die Personen müssen sich einer Operation unterzogen haben. Bei Transfrauen wird verlangt, dass sie lange Haare haben, dass sie feminin gekleidet sind, sich feminin verhalten und so weiter. Also es sind sehr normative Auflagen und wenn die nicht erfüllt sind, dann gibt es keine Anerkennung von Seiten des Staates als Transperson. Was dazu führt, dass Transfrauen, wenn sie diese Auflagen nicht erfüllen, in Männerknäste gesteckt werden und Transmänner in Frauenknäste. Und es ist dann so, dass diese Personen in Knäste gesteckt werden von Menschen des anderen Geschlechts. Das heißt, der Staat akzeptiert nicht, dass sie Transfrauen oder Transmänner sind und gibt dann vor, sehr nachdenklich und sehr verständnisvoll zu sein, und meint, ja, wir sind so verständnisvoll und wir anerkennen zwar nicht, dass ihr Transpersonen seid, aber ihr seid doch etwas anderes als die meisten anderen Menschen. Deshalb machen wir es so, dass wir euch schützen, dass wenn ihr im Knast seid, dass wir euch in Einzelhaft stecken, weil sonst besteht die Gefahr, dass ihr angegriffen werden würdet von den anderen Inhaftierten. Das heißt, unabhängig von der Strafe, die man erhalten hat, unabhängig davon, ob es eine offene Gefängnisstrafe ist, unabhängig davon, ob es eigentlich eine Strafe ist, die man zum Beispiel in so einem Schlafraum zusammen mit Dutzenden von anderen Menschen verbringen könnte, wird man in Einzelhaft gehen. Es ist auch so, dass es ja Shops gibt in den Knästen, wo man gewisse Materialien kaufen kann. Und die sind nicht gerecht für Transpersonen. Also es gibt beispielsweise in den Männerknästen viele Transfrauen, die nicht beispielsweise über Enthaarungsmittel, keine Enthaarungsmittel kriegen können. Oder sie suchen zum Beispiel bestimmte Utensilien, Make-up-Utensilien oder so weiter, die sie nicht kriegen können. Oder nur schon Kleider. Es ist so, dass es im Männerknast Männerkleider gibt für die Gefangenen, im Frauenknast Frauenkleider. Beispielsweise auch Unterwäsche. Und es ist dann so, dass sich Menschen sich solidarisch zeigen und zum Beispiel ein Paket Kleidung an eine Transfrau schicken. So wird dieses Paket zurückgeschickt, weil man sagt, ja, das ist ein Männergefängnis und in diesem Paket sind Frauenkleider. Und im Männergefängnis ist es verboten, Frauenkleider zu tragen. Also es ist so, dass wenn man in den Knast kommt in der Türkei, so gibt es eine bestimmte Geldsumme, die man zu Beginn zahlen muss. Für den Aufwand, den der Staat an einem selbst hat in dieser Zeit, in der man gefangen ist. Und es ist so, dass es Menschen gibt, die das von Anfang an zahlen können. Und für die anderen gibt es die Möglichkeit, dass sie in Werkstätten arbeiten im Knast und dass sie quasi dieses Geld abverdienen, dadurch, dass sie arbeiten. Bei Transpersonen oder LGBTQ-Personen ist es so, dass der Staat, der ja auch so nachdenklich und auch so verständnisvoll ist, verhindert, dass Menschen arbeiten können und sagt, nein, euch erlauben wir nicht, dass ihr in diesen Werkstätten arbeitet, weil sonst das wäre zu gefährlich für euch, wenn ihr da mit den anderen Menschen zusammenkommen würdet. Und was dann geschieht, ist, dass sich de facto die ganze Haftstrafe verlängert, weil man ja diese ganze Zeit noch nicht abzahlen konnte. Das heißt, es kann sein, dass die Strafe eigentlich schon lange vorbei ist, dass man die Jahre abgesessen hat, aber dass man länger bleiben muss, weil man einfach dieses Geld noch nicht beisammen hat. Also die Fotos, die ihr im Hintergrund seht, stammen von einer Kampagne, die wir in Solidarität mit den beiden Transfrauen, Diren Joshkun, nicht dieses Foto, aber ein anderes, die beiden Personen, Diren Joshkun und Buse Uçak, gemacht haben. Es ist so, dass wenn man im Knast ist, dann kann man die Transition, die man zum Beispiel vorher begonnen hat, nicht weiterführen oder man kann sie nicht beginnen. Das heißt, wenn man vor dem Knastaufenthalt eine Hormontherapie begonnen hat oder bestimmte operative Maßnahmen begonnen hat, so kann man diese nicht fortführen. Man kriegt keine Hormone mehr im Knast, man kann nicht ins Spital gehen, man kann keine weitere Behandlung machen. Das heißt, die ganze Transition wird eingefroren. Und das ist so, weil der Staat sagt, das ist ein Luxusproblem, wir bezahlen nicht dafür, ist kein Existenzbedürfnis. Und um gegen das zu protestieren, haben die beiden Transfrauen, die ich vorhin gesagt habe, einen Hungerstreik begonnen als Protest. Und wir haben von außen eine Kampagne gemacht. Und es ist so, dass es nicht nur ein Hungerstreik war, sondern es war ein sogenanntes Todesfasten. Ich weiß nicht, ob alle das Prinzip kennen. Es geht darum, dass man unbegrenzt in den Hungerstreik tritt, bis zum Tod, solange bestimmte Forderungen nicht erfüllt. Und der Staat hat infolge dieses Protestes hat er nachgelassen und hat sie schlussendlich aus der Einzelhaft freigelassen. Also sie sind immer noch im Knast, aber sind nicht mehr in der... 2013 gab das Justizministerium bekannt, dass es neue Knäste errichten will in der Türkei. Und zwar Knäste nur für queere Personen. Und wir haben dagegen protestiert und haben eine Kampagne dagegen gemacht, weil wir der Meinung sind, dass das die ganze Diskriminierung von queeren Personen weiter verschärft. Erstens führt es dazu, dass Menschen fremd geoutet werden oder zwangsgeoutet werden, also dass man weiß, wenn jemand in diesem Knast ist, dann weiß man, das ist eine Person, die nicht hetero ist, das ist eine Person, die nicht cis ist. Das kann auch schwierig sein für das soziale Umfeld. Also wenn die Familie zum Beispiel einen Menschen im Knast besuchen will und dorthin geht, dann wissen alle rundherum, oh, du hast eine queere Person in der Familie und man beginnt darüber zu sprechen. Also man wird eigentlich zu diesem Outing gezwungen und es macht die ganze Diskriminierung viel stärker. Und in dieser Kampagne haben wir das deklariert und haben gefordert, dass es keine Lösung ist und dass es nicht gut ist, wenn solche spezifischen Knäste errichtet werden. Wenn man der Diskriminierung begegnen will, so sollte man die Diskriminierung im Alltag von jeder einzelnen Person, die Diskriminierungen, die im Knast passieren, die das Gefängnispersonal reproduziert, diese Dinge sollten thematisiert werden und nicht einfach die Menschen weggesperrt werden in einen spezifischen Knast. Seit 2013 haben wir ganz lange nichts mehr gehört von diesem Projekt. Und in den letzten Monaten haben wir über Briefverkehr mit Freundinnen aus dem Maltepe-Knast erfahren, dass dieses Projekt in den kommenden Monaten realisiert wird. Und dass die Menschen, die jetzt in den Knästen sind, zum Beispiel eben im Maltepe, dass die in einigen Monaten transferiert werden in diesen neuen Knast, der sich in Izmir befinden wird. Es ist so, dass die Situation für queere Personen in der Türkei sehr traurig ist. Und wenn ich über diese Dinge erzähle, dann werde ich selbst manchmal bedrückt und traurig. Und deshalb finde ich es wichtig, dass ich auch Bilder zeige, die das Positive zeigen. Die Bilder, die ihr hier hinten seht, das sind Bilder von Aktionen, die stattgefunden haben, ganz aktuell. Und das sind alles ausnahmslos unbewilligte Aktionen. Keine von denen wurde bewilligt durch die Regierung, aber wir haben uns den Raum genommen. Wir haben je nachdem verschiedene Strategien entwickelt. Manchmal kommt es zum Beispiel vor, dass wir eine Kundgebung machen und dass dann die Bullen kommen und sagen, das ist verboten, ihr müsst euch auflösen. Dann sagen wir, okay, dann lösen wir uns auf und dann verteilen wir uns in alle Richtungen der Stadt und nehmen dadurch eigentlich zerstreut die ganze Stadt ein und machen überall kleinere Aktionen in allen Seiten. Oder in Mersin war es zum Beispiel so, dass die Gullen eine Barrikade errichtet haben und gesagt haben, ihr könnt nicht über diese Barrikade laufen, ihr müsst hier bleiben. Und dann fanden wir, okay, haben uns umgekehrt und sind dann einfach in die gegengesetzte Richtung gerannt, alle zusammen. Oder in Mersin gab es ein Ereignis, wo sie uns gesagt haben, ihr dürft auf keiner Straße, auf keinem Platz eine Aktion machen. Und dann haben wir uns einfach Boote genommen und sind auf dem Meer demonstrieren gegangen. Zu Beginn habe ich gesagt, dass der Werkzeugkoffer von Aktivistinnen in der Türkei sich sehr begrenzt hat. Aber das hat auch dazu geführt, dass wir neue Werkzeuge gefunden haben und auch nach neuen Werkzeugen suchen. Und dank diesen neuen Werkzeugen können wir diese Dinge machen, die ihr jetzt auf dem... Vielleicht noch als Ergänzung, wir denken, es ist wichtig zu sagen, dass das aktuell, wie gesagt, immer noch in der Türkei der Ausnahmezustand ist und dass es praktisch keine Aktionsformen mehr gibt. Aber diejenigen Aktionen, die wirklich immer noch stattfinden, sehr stark sind und sich einfach den Raum nehmen, das sind queere Aktionen, ist zum Beispiel die Pride in jedem Jahr, die wird durchgeführt. Egal, was die Bullen sagen, egal, was die Regierung sagt. Und trotz Androhungen von zum Beispiel faschistischen oder islamistischen Organisationen, die damit drohen, dass sie kommen und Leute umbringen in diesen, an dieser Kundgebung. Und das hat, diese Aktionen haben so eine große Stärke und so ein großes Ausmaß, dass wirklich Hunderttausende von Personen in dieser schwierigen Situation auf die Straße gehen, sich die Straße nehmen, feiern, demonstrieren. Das ist wirklich die einzige Bewegung eigentlich, die sich nicht hat brechen lassen aktuell in der Türkei durch die ganze Repression. Und noch als Ergänzung, wir haben vorhin darüber gesprochen vor dem Vortrag, dass eigentlich die queere Bewegung auch anderen Bewegungen viel Kraft gibt in der Türkei durch eben dieses starke Auftreten. Und es geschieht oft, dass zum Beispiel eine Pride stattfindet und dass dann linke Gruppierungen oder Anarchistinnen oder weitere Gruppierungen sich dem anschließen und dadurch eigentlich auch Kraft gewinnen und Selbstvertrauen gewinnen, um Dinge zu machen und sich die Straße angesichts des extremen Rückschritts, des Rechtspopulismus, der frauenfeindlichen Politik, der Transphobie, Homophobie ist es wahrscheinlich eine der wichtigsten Bewegungen im Moment. Vielleicht noch etwas zur Organisation Chaos Gele, bei der ich aktiv bin. Ich bin bei Chaos Gele zuständig für akademische und kulturelle Aktivitäten. Seit 2 Jahren bringen wir alle 2 Monate ein Heft heraus, findet uns ein zusätzliches Heft, das auch hier ist seit 2004. Daneben organisieren wir Foren oder wir organisieren Ausstellungen. Und etwas, das wir an einer Ausstellung erlebt haben, möchte ich... Beyoğlu ist ein Teil in Istanbul, vielleicht kennen den einige von euch. Es ist ein Stadtteil, in welchem die queere Bewegung sehr aktiv, viele queere Menschen, die dort leben. Es gibt viele Aktivitäten, die dort stattfinden. Und wir wollten dort eine Aktion machen. Die Gemeinde hat das nicht bewilligt. Und es gibt einen weiteren Stadtteil in Istanbul, der heißt Fatih. Das ist der wohl konservativste Stadtteil von ganz Istanbul. Also wirklich ultrakonservativ, ultrarechts, ultra-islamistisch. Und dieser Stadtteil oder die Gemeinde dieses Stadtteils, die hat nicht im Traum daran gedacht, dass wir dort eine Aktion machen. Und deshalb haben sie es aber auch nicht verboten, explizit. Das heißt, schlussendlich sind wir dorthin und haben die Ausstellung gleich vor einer Moschee gemacht in Fatih. Natürlich haben wir gewisse Maßnahmen getroffen, um uns zu schützen. Also wir haben nicht überall publiziert, dass wir diese Ausstellung machen oder sind mit großen Fahnen dorthin marschiert, sondern wir haben viel mehr über Mund-zu-Mund-Propaganda Leute informiert, dass wir das machen. Und schlussendlich haben 1500 Personen dann an diesem Tag den Weg zu dieser Ausstellung. Also